Das Berufsleben oft ist ein Stück weit wie eine schleichende Vergiftung. Man merkt die Dosis nicht, man findet sich weiter rein und man wächst mit dem Stresslevel, das da jeden Tag auf einen einprasselt.
Das ist Schwarze Kunst, der Mental Health Podcast für die Buchbranche. Wir brechen das Schweigen. Wir sprechen über all das, was diese Branche krank macht und trotzdem von den meisten ignoriert wird. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Das ist Schwarze Kunst, dem Mental Health Podcast für die Buchbranche. Ich bin Stefanie Wagner, Autorin, Lektorin und heute ziehen wir klare Grenzen. Das Berufsleben kann wie eine schleichende Vergiftung sein. Man merkt die Dosis oft erst, wenn der Körper auf die Bremse tritt. Druck, Erschöpfung und die Pflicht, permanent funktionieren zu müssen. Viele von uns vergessen dabei sich selbst. Und das trifft längst nicht mehr nur auf die klassischen Burnout-Branchen zu, sondern auch auf uns in der Buchbranche. Ich wollte wissen, was braucht es, um den Absprung rechtzeitig zu schaffen? Dazu spreche ich heute mit Andreas Hagemann, Autor, kreative Nudel und Gründer des Modelabels Sheetkram. Nach fast 20 Jahren im E-Commerce hat er letztes Jahr sein Leben komplett umgekrempelt und zieht seitdem zugunsten seiner Gesundheit sein eigenes Ding durch.
Hallo Andreas!
Hallo Steffi, grüß dich!
Schön, dass du mit dabei bist. Ich freue mich sehr.
Schön, dass ich dabei sein darf.
Gerne. Also ich finde das immer toll, wenn man Leute schon länger kennt. Ich meine, wir kennen uns ja jetzt auch schon eine Weile.
Ah, ein paar Jahre sind das mittlerweile, ja.
Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie lange.
Oh, ich würde mal schätzen, so 5 bis 6 bestimmt.
Ja, das kommt hin. Mhm. Genau. Ja, schon ganz oft jetzt, naja, nicht ganz oft, aber einige Male jetzt live gesehen, jetzt einmal in PR.
Digital.
Digital, genau, siehst du. Ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen aufgeregt. Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Ich habe zwar schon mal ein paar Podcasts gemacht, aber man hat immer so eine gewisse Grundnervosität, bevor es richtig losgeht.
Verstehe ich total.
Genau so ist es. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Ja, da würde ich erstmal die Grundfrage stellen, die ich jetzt, glaube ich, demnächst allen so stelle, die dabei sind. Du bist ja der Zweite tatsächlich momentan. Also noch ganz frisch. Ich finde, Mental Health ist ein wichtiges Thema. Wie siehst
Definitiv.
Du das?
Ja,
gut. Wie ist das bei dir im Alltag? Was spielt das für eine Rolle?
Eigentlich eine sehr, sehr große, weil das überhaupt der Grund ist, warum ich mein Leben letztes Jahr komplett umgekrempelt habe. Weil ich viele Jahre nicht auf mich gehört habe, sondern immer für andere gelebt. Und da wurde es doch arg Zeit, auf die Signale des Körpers zu hören.
Ja, was hast du vorher gemacht, wenn ich fragen darf?
Ich bin E-Commerce-Manager gewesen, habe das fast 20 Jahre lang von der Pike auf gelernt und bin in dem Bereich sehr lange hängen geblieben mit einem kurzen Abstecher ins Social Media und habe das von mittelständischen Unternehmen bis zu großen Konzernen gemacht gehabt. War prinzipiell immer ein tolles Feld, weil das nie langweilig wurde. Aber es fordert halt auch enorm viel ein.
Absolut, das glaube ich. Ist ja dann ganz, ganz anderes jetzt.
Zumindest konnte ich das, was ich beruflich gemacht habe, immer mit in die private Leidenschaft mit reinnehmen. Das heißt, ich habe auch nach wie vor Webshops und verkaufe online sehr, sehr gerne und kann das natürlich für mich jederzeit mit nutzen. Und wenn meine Autorenbubble da zum Thema Online-Shop und so weiter Fragen hat, dann stehe ich da auch immer sehr, sehr gerne parat für.
Was war denn der entscheidende Auslöser, sag ich jetzt mal, dass du gesagt hast, ja, ich mache mich jetzt als Autor tatsächlich selbstständig?
Es war ein Stück weit ein schleichender Prozess, der in so einen Aha-Moment irgendwie geführt hat. Ich habe karrieretechnisch eigentlich alles gemacht, was ich erreichen wollte. Und am Ende stand ich dann da und habe so gemerkt, ja, es erfüllt mich irgendwie gar nicht so richtig. Also jetzt, wo man am Ziel ist, fühlt es sich nicht an, als hätte sich das so gelohnt, in Anführungszeichen. Und ich habe überlegt, okay, aber was ist dann der nächstmögliche Schritt? Und habe so ein bisschen in mich reingehorcht und habe dann gemerkt gehabt, dass das, worauf ich mich den ganzen Tag freue, und das ist das Schreiben, eigentlich viel zu kurz kommt. Und das hat mich oft einfach über den Tag geholfen, mir ein Ziel gesetzt, dass ich sage, oh cool, heute Nachmittag kannst du schreiben, da freust du dich auf die und die Szene. Und wenn dann der Tag endlich rum ist, war ich permanent müde und habe dann da gesessen und gesagt, okay, ja, jetzt schreiben, du hast dich doch ganze Zeit drauf gefreut. Und dann wurde das doch nochmal ein Stück weit eher ein Zwang, weil man ja auch die Projekte voranbringen will. Das habe ich gemerkt, das ist eigentlich das, was mich wirklich erfüllt. Also ich bin ja per se ein sehr, sehr kreativer Mensch und das Schreiben ist nur eine Facette von dem, was ich mache. Und mir hat das permanent gefehlt. Ne? Man ist auf Arbeit anders kreativ. Natürlich macht man Marketingkampagnen, aber es ist halt nie für einen selber. Man macht das immer für jemand anderen. Die Intention ist eine andere. Thema Leidenschaft dabei kommt immer ein bisschen zu kurz. Und diese Lücke zu füllen, das war für mich der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, ich will das für mich machen. Und ich weiß, für wen ich das tue, wie das funktionieren muss. Ich muss mit niemandem über den Weg dorthin debattieren, welche Entscheidungen müssen wie getroffen werden, sondern ich gehe kurz in mich, höre auf mein Bauchgefühl und dann sage ich, dann mache ich das oder ich mache das nicht. Ein sehr guter Auslöser.
Das glaube ich, ja, auf jeden Fall. Es hört sich auch so an, als wärst du damit sehr zufrieden, dass du diesen Weg gegangen bist, oder hast du es zwischendurch einmal bereut?
Es war tatsächlich ein steiniger Anfang, das liegt aber weniger an der zusätzlichen Zeit und dem, was mein Kopf dann plötzlich alles anfängt zu fabrizieren, sondern eher das, was der Vaterstaat einem an Stolpersteine in die Wege legt, damit man überhaupt solide starten kann. Das heißt, die ersten 2 Monate ging sehr, sehr viel Zeit drauf für organisatorische Dinge, Behördengänge. Man musste viel Geld für Dinge ausgeben, die man eigentlich nicht ausgeben möchte, wie Gewerbeumbildung und all so ein Kokolores. Das war ein bisschen steinig, aber ansonsten, ich genieße jeden Tag. Ich hätte nicht gedacht, was das für eine Last von mir runternimmt, die ich da eigentlich jeden Tag mitgetragen habe.
Okay, also merkst du so rückblickend gesehen auch, dass dich das schon länger belastet hat und dass du das auch vielleicht hättest früher machen sollen?
Ich formuliere es mal vorsichtig. Es ist ein Stück weit, das Berufsleben ist ein Stück weit wie eine schleichende Vergiftung. Man fängt plötzlich an, man merkt die Dosis nicht, man findet sich weiter rein und man wächst mit dem Stresslevel, das da jeden Tag auf einen einprasselt. Und entweder man merkt es, wenn man dann einen Hardcut macht und in den Urlaub geht, dass man plötzlich merkt, okay, wow, das tut mir gerade richtig gut. Und so ging es mir, als ich dann wirklich die Entscheidung getroffen habe, dass auf der Arbeit alles in die richtigen Wege geleitet habe, was da eigentlich alles abgefallen ist und wie sehr mein Körper plötzlich Energie eingefordert hat. Ich habe die ersten Wochen sehr, sehr viel, sehr intensiv und geschlafen. Also da war gar nicht so viel mit Arbeiten, weil ich tatsächlich erstmal viel an Energie wieder zurückgewinnen musste. Und das hat mich sehr überrascht. Na, ich meine, gut, ja, wenn man das viele Jahre macht, dann weiß man natürlich auch, es gibt stressige Zeiten, weniger stressige Zeiten. Aber am Ende habe ich dann doch gemerkt, okay, die Symptome, die der Körper einem dann zeigt, die waren schon echt heftig. Also permanent Migräne, Kopfschmerzen, Erschöpfungssymptome, Energie- und Antriebslosigkeit. Da sind eigentlich schon die letzten Warnzeichen, bevor es dann eigentlich wirklich schwerer wird für den eigenen Körper. Und wenn man das zu lange ignoriert, dann kann es auch völlig nach hinten losgehen. Und da bin ich ganz froh, dass ich rechtzeitig den Absprung geschafft habe.
Absolut. Also hast du dann praktisch erstmal diese Grunderschöpfung gemerkt, die du eigentlich die ganze Zeit mit dir rumgeschleppt hast, ne?
Ja, genau so ist es. Ja, man merkt dann wirklich, die Last ist weg. Und dann weiß der Körper erstmal gar nichts, was er mit dir anfangen soll, weil er ist noch gedanklich, arbeitet der Kopf weiter und der Körper sagt, nee, alles gut. Ich bin jetzt sehr froh, dass wir hier auf der Couch sind, dass wir im Bett liegen und dass Geist und Körper dann sich wieder so langsam eintarieren und dann am gleichen Strang ziehen. Das hat in der Tat etliche Wochen gedauert.
Krass. Wow. Das ja, gibt mir jetzt ein bisschen zu denken, weil ich bin ja auch in so einer Branche drin, also ich bin in der Pflege Und ich merke das wirklich, dass wenn ich zu Hause bin, ich auch so Erschöpfungszustände dann teilweise kriege. Das ist ja auch viel. Man merkt das gar nicht so, wenn man drin ist.
Und das ist genau das Problem. Also der Körper hilft einem da schon sehr, sehr gut. Also ich hatte das in der Vergangenheit ein paar Mal, dass ich kurz vor einem Hörsturz mich noch wegfangen konnte, weil ich starke Gleichgewichtsstörungen hatte und so die allerletzten Symptome, bevor es dann wirklich schief geht. Deswegen kannte ich meinen Körper in Ausnahmesituationen schon. Und wenn ich weiß, okay, das ist jetzt gerade eine Phase, weil ein riesiges Projekt ansteht und weiß, es ist in 2 Wochen zu Ende, dann passt sich der Körper da auch ein Stück weit an. Mhm. Wenn aber das ganze Jahr ein Projekt ist und der Körper einfach nicht sieht, pass auf, da ist irgendwann auch wieder eine Erholung in Sichtweite, dann wird es in der Tat gefährlich und dann muss man sich zwingen, diese Pausen für sich auch zu nehmen. Und das machen wir einfach nicht, weil wir so konditioniert sind, Leistung abzuliefern, dass wir uns selbst vergessen. Und das ist leider sehr schade.
Das stimmt, ja, definitiv. Hast du jetzt da eine Veränderung gemerkt, seit du selbstständig bist, dass es in der Buchbranche anders läuft? Oder gibt es da auch Dinge, wo du sagst, das läuft hier gerade in die völlig falsche Richtung oder das würde ich mir wünschen, dass es anders besser läuft, weil es halt auch Stress erzeugt?
Glücklicherweise nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich mir mein Umfeld vorab schon sehr sorgfältig ausgesucht habe, damit ich gar nicht erst in so eine Spirale wieder reinkomme. Ich hatte in den ersten Wochen kam plötzlich ein riesengroßes Projekt noch auf mich zu, was eine tolle Chance auch für die Selbstständigkeit war. Mhm. Und ich hatte direkt gemerkt, oh, das schiebt mich gerade wieder ganz stark in das Level, wo ich eigentlich nicht hin wollte. Mhm. Und dann habe ich mich auch wirklich komplett in den Fokus gesetzt, habe dann gesagt, okay, nee, wir machen das jetzt nicht in 4 Wochen, wir machen das in 8 Wochen, weil es mir das einfach nicht wert ist. In der Buchbranche selber bin ich sehr glücklich, dass ich im Verlag arbeite, mit dem ich lange im Voraus planen kann, mit dem die Kommunikation stimmt, bei dem die Gegenspieler alle sympathisch sind, ich mit keinem Probleme habe, mit jedem, selbst wenn mal irgendwas ist, problemlos sprechen kann. Und das macht unglaublich viel aus. Und per se bin ja auch schon ein paar Jahre mit dabei, mir immer Leute an meine Seite geholt, mit denen ich zusammengearbeitet habe, bei denen ich mich blind lassen konnte. Und da bin ich sehr dankbar für, weil sonst wäre der Einstieg wahrscheinlich deutlich schwieriger und holpriger noch gewesen.
Definitiv. Es gibt ja da auch sehr viele schwarze Schafe.
Ich habe für mich sehr, sehr viel mitgenommen, was das angeht. Das heißt, von vornherein, wenn sich Chancen für jemanden auftun, dann ist man oft ein bisschen gehypt, ein bisschen blind für die Situation. Man liest Verträge nicht richtig oder nur sehr oberflächlich. Man denkt, das wird schon alles richtig sein, weil es ja jeder gut mit einem meint. Und das ist de facto einfach nicht so. Man darf nicht vergessen, dass alle Firmen in der Buchbranche gewinnorientiert sind. Das heißt, auch du bist am Ende ein Zahnrad, das ihnen hilft, Geld zu verdienen. Und das ist das, was man gerade am Anfang viel zu schnell vergisst. Und diese Aufmerksamkeit auf genau diese kleinen Dinge, das ist es, wo ich deutlich geschärft worden bin und wo ich auch nicht jedem direkt mit einem, okay, erzähl mir mal mehr darüber, begegne, sondern mich eher skeptisch zurücklehne und denjenigen kommen lasse und mal. Ist wahrscheinlich auch ein Stück weit meinem Beruf ein bisschen geschuldet, weil es gibt viele Leute, die einem permanent was verkaufen wollen, dass man da zwischen den Zeilen liest und ganz gezielte Fragen stellt, um die Leute da auch mit der Skepsis so ein bisschen an den Rand zu drängen, weil erst dann merkt man, wie gut ist das Konzept von denen, wie gut ist deren Kommunikation, wie gut verstehen sie ihr eigenes Business. Und das hat mir in der Hinsicht sehr, sehr geholfen.
Ja. Bist du da in der Zwischenzeit auch an Leute geraten, wo du genau das bemerkt hast und gesagt hast, besser nicht?
Ich gerne mache es mich, wenn mich was begeistert und ich von der Idee sehr angetan bin, mich erstmal in meiner Bubble umzuhorchen. Hat jemand mit demjenigen schon Erfahrung gesammelt? Gibt es irgendwo Rezensionen online? Mich da erstmal ganz grundlegend zu informieren. Und dann relativiert sich vieles, muss ich gestehen. Da blättert bei vielen die Farbe ab und es bleibt ein recht nüchterner Grundsatz übrig. Aber ich habe auch Unternehmen mit kennengelernt, die sehr solide, ganz offen kommuniziert haben und gesagt haben, pass auf, gar kein Stress, mach das. Und da waren auch welche dabei, mit denen habe ich dann erst ein halbes Jahr später die Kommunikation wieder aufgenommen. Dann keiner sauer, alles wunderbar und dann geht man nochmal detaillierter in den Austausch. Wichtig ist, dass man für nichts immer vorab Geld zahlt, das heißt auch Telefonate und so weiter müssen kostenlos sein, das ist Teil der Vertriebsarbeit und wenn das alles passt, dann gehe ich da auch gerne weiter in den Austausch. Da bin ich aber auch selber so ehrlich und sage, pass auf, wenn das nicht funktioniert, das sind die Gründe, warum ich mich dagegen entscheide, das nicht zu machen. Das halte ich dann auch für fair, weil der oder diejenige sich dann halt auch die Zeit genommen hat, sich mit mir auseinanderzusetzen. Und damit die für sich nochmal was mitnehmen, finde ich, ist das ein faires Game.
Also du bist jetzt praktisch als Autor selbstständig. Ich weiß ja jetzt, dass zum Beispiel, dass du noch Schickram ja auch machst. Ne? Das ist ja deine Modemarke.
Genau.
Finde ich auch sehr cool, muss ich gestehen. War ich auch schon ein paar Mal auf der Seite gucken.
Funktioniert, dich neugierig gemacht.
Definitiv, finde ich cool. Was würdest du jetzt sagen, ist so dein Geschäftsmodell als Selbstständiger? Weil du hast ja in völlig verschiedenen Richtungen ja auch diese Selbstständigkeit aufgebaut.
Ne? Ja, der Grundtenor ist, dass ich meiner Kreativität ein Ventil bieten kann. Das ist natürlich primär das Schreiben, weil das einfach den Mammutanteil an Geld auch reinbringt. Bricht ganz klar der Unternehmer aus mir. Das Zweite ist, wie du sagst, ich designe sehr, sehr gerne und entwerfe da gerne T-Shirt-Motive und Ähnliches. Und das ist ein zweites Standbein, das ich mir mit aufbauen möchte, auch um die Selbstständigkeit möglichst breit zu verteilen. Und dann kommt mittlerweile sogar noch ein drittes mit dazu und das sind die sogenannten Tiny Books, wo ich mich mit meinem Hörbuchverlag zusammengetan habe, um eine Möglichkeit zu bieten, Hörbücher physisch zu vermarkten. Das war das allererste Projekt, was ich direkt bei mir aufgetan hatte, als ich plötzlich selbstständig war. War aus einer Fluxen-Idee, ist das dann relativ schnell mit entstanden. Und das sind alles Dinge, die mir unglaublich viel Spaß machen. Und wo ich mich drin verwirklichen kann, wo ich drin aufgehen kann. Und das ist eigentlich das Hauptziel, dass ich auf mich selbst höre und sage, okay, wonach ist mir denn? Und welche Kreativität braucht gerade welches Ventil? Und dann kann ich mich da komplett reinstürzen.
Krass, das finde ich. Also ich hätte das damit jetzt nicht gerechnet, gebe ich dir ehrlich zu. Ich hatte erst gedacht, dass es umgekehrt tatsächlich ist, dass dein Modelabel so den meisten Teil reinspielt und gar nicht mal das Schreiben, weil ja viele wirklich damit strugglen, dass sie damit gar kein Geld verdienen können. Also das finde ich jetzt echt selber überraschend.
Es ist tatsächlich auch gerade noch so, einfach weil das Starten eines neuen Businesses erstmal sehr, sehr viel Geld kostet. Ne? Marken, Namenanmeldung, Shopsystem aufbauen. Man hat relativ schnell hohe Fixkosten. Und da muss man natürlich, ist genau wie mit dem allerersten Buch. Am Anfang kennt dich keiner. Niemand weiß, worauf er sich einlässt. Ist das ein vertrauenswürdiger Anbieter? Das heißt, man muss sehr, sehr viel in Vorleistung gehen, sowohl finanziell als auch zeitlich und mit Überzeugungsarbeit. Und dann irgendwann fängt das an, sich selbst zu tragen. Und das ist bei Schickram de facto noch nicht so. Dafür habe ich mir auch noch ein Jahr Zeit genommen. Aber es ist dadurch, dass ich mehr Zeit auch ins Marketing jetzt investieren kann, ich Kooperationspartner suche, ist das ganz langsam auf dem Weg in die schwarzen Zahlen. Und ich glaube, wenn das dann erstmal geschafft ist und die solide Basis auch im Social Media da ist, dass dann auch mehr bei rumkommt und dann auch zu meinem monatlichen Einkommen mit beitragen kann.
Ja, also ich meine, ich kann ja jetzt nur von meiner Selbstständigkeit sprechen. Ich bin ja selbstständig als Lektorin jetzt seit 2 Jahren schon. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich ja immer ein Standbein hatte, also ich habe es ja nicht so gemacht, dass ich nur in die Selbstständigkeit gegangen bin, sondern ich habe, wie gesagt, auch mein Standbein jetzt in der Pflege. Vorher habe ich diverse andere Sachen ausprobiert. Hatte ich nie so die Zeit, auch komplett mich darauf zu fokussieren. Das finde ich jetzt überraschend, dass du sagst, ja, das plätschert so vor sich hin und das mache ich dann so. Also ich finde das wirklich beeindruckend, diese Grundgelassenheit dahinter, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das finde ich beeindruckend. Also ich könnte das jetzt nicht so.
Ich glaube, das ist auch Teil des Mindsets, weil ich ganz fest an den Erfolg glaube. Und die Dinge brauchen halt einfach immer Zeit. Also wenn ich da fest von überzeugt bin, pass auf, ich gründe jetzt ein Label und dann kriege ich mit 3, 4 richtig großen Influencern da jetzt den riesen Run drauf, dann wäre das ein Stück weit, würde ich mich selbst belügen. Mhm. Und ich bin davon überzeugt, dass das, was ich mache, Hand und Fuß hat. Es ist bei weitem nicht perfekt und vieles kann man optimieren. Das ist beim Schreiben genau das Gleiche. Aber würde ich mir jetzt ganz, ganz hohe Ziele setzen, dann hätte ich von vornherein einen unheimlich hohen Druck, baue mir Stress auf, wo überhaupt gar keiner sein muss. Und aus dem, was ich eigentlich aus Leidenschaft heraus tun muss, würde es wechseln. Ich muss es aus dem Unternehmertum heraus tun. Und das ist das, wo ich eigentlich von weg wollte, ne? Weil ich möchte das machen, weil ich Spaß dran habe. Und ich bin ganz, ganz, ganz fest davon überzeugt, dass wenn man die Dinge aus Spaß macht und aus Überzeugung, dass der Erfolg von ganz alleine kommt.
Ja, das ist eine sehr schöne Einstellung.
Ja, finde ich auch. Es erleichtert mich auch, weil ich wirklich fest daran glaube und denke, das wird so eintreten.
Also sowas wie Selbstzweifel oder so, kommt die dann trotzdem nochmal oder rückst du die dann direkt so weg? Weil, also ich kenne es nur von mir, ich bin ein extrem starker Selbstzweifler. Ich gucke mir immer alles dreimal an, auch wenn ich poste oder sowas. Das sitzt einen schon immer irgendwie so im Nacken. Kennst du das auch oder sagst du eher so, da bewahrt mich mein Mindset, sage ich mal, so ein bisschen vor?
Ich glaube, ich würde da unterscheiden zwischen, ist das nur ein Bauchgefühl oder gibt es konkrete Stimmen in deinem Hinterkopf, die dich auf explizite Themen hinweisen? Mein Bauchgefühl ist meistens ein sehr guter Ratgeber, weil es auf Nuancen hinweist, die der Kopf noch nicht so richtig wahrgenommen hat. Auf die Stimmen in meinem Kopf höre ich ehrlich gesagt schon lange nicht mehr. Aus einem ganz einfachen Grund, wenn ich Dinge tue, versuche ich mich von vornherein einzulesen, damit ich sie aus der Erfahrung heraus tue. Da ist immer ein Spielraum mit dabei, der Scheitern ermöglicht, weil das eigentlich der wichtigste Faktor fürs Vorankommen überhaupt ist. Was nochmal wieder ein großes separates Thema ist. Aber ich muss mir selber den Raum geben, es versuchen zu können. Wenn ich permanent in meinem Kopf nur höre, ja, aber das ist ein hohes Risiko und dann wirst du wieder viel Geld verbrennen und bladibladibub. Ich habe schon so viel Geld in meiner Autorenkarriere verbrannt. Das geht in den 5-stelligen Bereich und jeder einzelne Euro davon war es wert. Weil ich sonst heute nicht dastehen würde, wo ich bin. Alles davon war Teil meiner Entwicklungsgeschichte und das alles daran ist wichtig. Und zu viel negative Gedanken zu haben, hilft dir ja nicht voranzukommen. Ne? Das heißt, ich versuche die auszublenden und mich auf das zu fokussieren, warum ich das denn eigentlich machen möchte. Und dann habe ich plötzlich wieder einen roten Faden und eine Richtung, in die ich vorangehen kann. Und das ist das, worauf ich mich fokussiere. Weil wenn es schief geht, okay, cool, dann versuche ich daraus zu lernen, schau mal zurück, was kann ich daraus besser machen. Weil meistens heißt es ja nicht, dass die komplette Idee gescheitert ist, sondern nur, dass der Ansatz falsch war. Das ist auch so ein ganz toller Motivationsspruch, den ich bei mir im Sport immer auf den Bildschirm sehe. Ne? Mhm. Wenn es noch nicht gut ist, dann ist halt die Zeit auch noch nicht beendet. Das heißt, ich habe noch Zeit, es besser zu machen. Ich kann über einen anderen Weg nachdenken. Ich kann mir vielleicht Support von jemand anderem holen, der damit schon Erfahrung hat. Und dann geht man den Weg gemeinsam. Oder ich kaufe die Dienstleistung ein. Geht auch. So wie man Lektorat einkauft, ein Korrektorat. Natürlich könnte ich das alles auch lernen, aber dafür bräuchte ich 3, 4 Jahre und kann gar nicht das machen, was ich eigentlich machen möchte. Und da muss ich abwägen, ist das wert, 600, 700 Euro oder 1500 für ein Lektorat auszugeben? Und dann sage ich ganz klar ja, weil ich ja unglaublich viel daraus lernen kann und beim nächsten Mal, beim nächsten Projekt, was ja direkt danach ansteht, schon wieder vieles Neues besser machen kann. Und das ist eigentlich der Weg und nicht auf die vielen kleinen Stimmchen hören, das kannst du nicht, hier geht nicht und das wird ja sowieso nichts. Sollen sie reden, interessiert mich nicht.
Wow. Das, ja, wirklich wow. Also das ist eine richtig, richtig coole Einstellung. Ich meine, das sagen ja auch viele Coaches. Ich meine, ich habe ja eben schon gesagt, ich habe viele Wege vorher eingeschlagen. Viele Irrwege, muss ich auch sagen. Aber so gehört wie dazu. Du auch, ne, gehört dazu. Und ich wäre jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Das ist Tatsächlich richtig, ja. Ich finde auch, das hat auch ganz viel Einfluss auch auf Mental Health, wenn man das so sieht. Oder meinst du, dass man das noch besser machen kann?
Also wer sich sowieso nur auf das Negative fokussiert, der wird im Prinzip nur darin bestätigt, wenn er scheitert. Derjenige, der sich auf das Positive fokussiert, der weiß, wo er hin möchte. Alle anderen werden vorher auf der Strecke schon aufgeben. Ne? Das Problem an der, versinnbildet sich das mal, ne? Wenn das hier hinten dein Ziel ist und du hast bis hierhin negative Gedanken, dann ist das manchmal nur ein Tag mehr, der dir hilft, dein Ziel zu erreichen. Das weißt du aber nicht, denn wenn du das nicht siehst, weißt du nicht, wann du ankommen wirst. Und diejenigen, die positiv denken, die sind, konzentrieren sich immer auf den allerletzten Punkt und nicht auf die Strecke davor, weil das ist das, was dich ausbremst. Und das, glaube ich, macht irre viel im Kopf aus. Hat das bei mir von heute auf morgen funktioniert? Nein, überhaupt gar nicht. Das waren Jahre an Erfahrungsschatz, an Dingen, wo ich mich aufgehangen habe, wo meine Frau mich ganz bewusst dann auch eingefangen hat und gesagt, du fokussierst dich gerade auf Dinge, die du überhaupt gar nicht ändern kannst. Mhm. Also ist deine Energie per se darauf verschwendet. Also fokussiere dich auf das, was du daran besser machen kannst. Arbeitest du mit einem schlechten Dienstleister zusammen und du kommst aus dem Vertrag nicht raus, dann ist das natürlich ein Weg zu sagen, okay, ich investiere alles in einen Anwalt, um dort irgendwie rauszukommen. Parallel kann ich mir doch aber Gedanken machen, wo haben die denn ihre Lücken? Mhm. Wo können sie mich nicht angreifen, damit ich wiederum wieder auf eigenen Füßen weiter vorangehen kann? Und alles andere kann ich kündigen, auslaufen lassen und der Rest macht die Geduld. Man sowieso, egal womit man sich im Leben beschäftigt, Geduld ist per se extremst wichtig.
Ja.
Und das ist das, was ich mit Fokus meine. Ne? Derjenige, der sich dann komplett auf das Negative fokussiert, der hat den Kopf nicht mehr frei, sich auf das zu konzentrieren, was ihm eigentlich wichtig ist. Und das habe ich auf eine sehr, sehr harte Art und Weise lernen müssen. Finanziell, emotional, und das war ein langer Weg. Und heute weiß ich, aber es war halt auch wichtig, damit ich heute damit locker umgehen kann. Und es lässt sich sehr leicht sagen. Ich weiß, dass es unglaublich leicht klingt und wie machtvoll der eigene Kopf ist. Aber das ist immer wichtig, sich dann zurückzulehnen, sich nicht emotional in die Situation reinzusteigern und dann zu sagen, okay, ist das jetzt wirklich das, was ich daraus für mich machen will oder nicht gerade komplett verblendet. Manchmal hilft es sich, einen Tag rauszunehmen, das am nächsten Tag zu betrachten und völlig. Und plötzlich sieht die gleiche Szenerie ganz anders aus. Und dann sagt man, ah ja, da hinten ist ja mein Pfad. Da muss ich lang. Und das, was man sich vorher die ganze Zeit gesehen hat, die vielen Steine, die großen Berge, haben sich alle relativiert. Das geht
also
mir
auch. Also würdest du auch sagen, dass deine Frau auch ein wichtiger Faktor ist in diesem ganzen Mental Health Ding auch bei dir, dass sie sozusagen auch so dein Fels ist, der sich immer wieder hält, beziehungsweise dein Anker? Könntest du das so beschreiben?
Aus mehrerlei Hinsicht. Das eine ist, dass sie natürlich komplett neutral gegenüber den Situationen ist, in denen ich mich befinde. Wir sprechen viel über Themen, wo ich sie als Sparringspartner unglaublich wertschätze, weil sie einen ganz, ganz anderen Erfahrungsschatz hat und mir einen ganz anderen Blickwinkel auf bestimmte Situationen und Themen aufzeigen kann. Auch zum Thema Selbstständigkeit, ne? Wo ich dann vielleicht ein bisschen blauäugig bin, weil ich mich sehr darauf freue, hilft sie mir dann so ein bisschen, mich auch zu erden und zu sagen, pass auf, okay, du hast 3 Jahre Zeit, sei dann aber auch so ehrlich, wenn die 3 Jahre rum sind und du hast nicht das erreicht, was du erreichen musst, damit du es auch weiterhin betreiben kannst, dann ist es so. Mhm. Dann bist du nicht gescheitert, weil du hast immerhin versucht, deinen Traum zu leben. Aber mach dir bewusst, ich kann dich gerne eine Weile unterstützen, aber das mache ich nicht ewig. Ne? Und das ist, glaube ich, das, was dann die Partnerschaft auch ausmacht. Einmal ein neutrales Feedback, ihren Erfahrungsschatz mit einfließen zu lassen. Und das ist schon wichtig, weil ich glaube, dass ich manchmal so ein bisschen blauäugig dann doch rechts und links in die Bubble reingestolpert wäre.
Ja, das glaube ich. Ja, ich finde das auch. Also mein Partner ist zum Beispiel auch in einem ganz anderen Bereich unterwegs. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, fürs Mental Health, also für die eigene Sicherheit, sag ich jetzt mal, dass man auch weitermacht, wenn es mal nicht so läuft. Dafür sind die Partner doch sehr wichtig, finde ich jetzt. Definitiv. Würdest du auch so unterschreiben?
Absolut, weil der Partner ist ja nicht da, damit man gemeinschaftlich weniger Miete zahlt, sondern der Partner, den sucht man sich ja aus, einmal weil er die eigenen Macken so akzeptiert, so wie man ist, aber auch weil jeder vom anderen die Stärken kennt. Und unsere Aufgabe ist es ja dann als Lebenspartner oder derjenigen beizustehen, damit sie sich weiterentwickeln kann. Und ja, wenn sie das nicht tun würde, dann wäre sie die falsche Begleiterin für mich. Mhm. Ja, weil gute Gespräche könnte ich ja auch mit Freunden führen oder jemanden, der neutral aus der Buchbubble mir helfen kann. Mhm. Aber eine starke Schulter, eine ehrliche Schulter, weil Freunde sind immer so ein bisschen auch nasepudernd mit dabei, das hilft nicht immer. Mhm. Das ist enorm wichtig. Ehrlichkeit, dass man gar nicht streitet, sondern wirklich sachlich diskutieren kann. Ist das wirklich, bin ich da blind unterwegs? Ist das solide rechts und links gedacht? Hast du das vielleicht übersehen? Sind das Aspekte, die vielleicht noch relevant sind? Mhm. Und. Und das finde ich, ist für mich enorm wichtig. Und da hat sie mir über viele, viele Jahre hinweg schon geholfen gehabt.
Klingt sehr gut. Perfekt. Dann hast du absolut den richtigen Partner an deiner Seite.
So ist es.
Sehr schön. Meinst du, dass das in der Buchbranche generell vielleicht sowas zu kurz kommt? Also, dass da sehr viele auch unterwegs sind, die so etwas wie wir beide jetzt mit dem Partner zum Beispiel nicht haben? Und deshalb auch scheitern in der Buchbranche? Meinst du, das hat das was mit zu tun?
Ja, weil ich glaube, dass den Leuten dann ein solides Netzwerk fehlt. Mit den Jahren lernt man viele Autoren, Blogger, Lektorinnen und so weiter kennen. Das heißt, aber auch Verlage, Verlagsinhaber, ohne dass man mit den Leuten tatsächlich in geschäftlicher Beziehung ist. Und dadurch kriegt man ganz, ganz viele Eindrücke, gerade Messen. Wie viele Gespräche man dort führt, ne, haben wir auch uns auch auf den Messen getroffen, einfach ganz neutral über bestimmte Dinge sich ausgetauscht, manchmal komplett off-topic, was gar nichts mit Büchern zu tun hatte. Und diese neutralen Eindrücke, diese Gespräche, die man dort führt, die sind so enorm wichtig, weil man dort Leute herauskristallisiert, die einem gut tun, die gleiche Wellenlänge haben, die vielleicht mit den gleichen Problemen zu kämpfen hat. Und plötzlich ist man nicht mal diese kleine einsame Staubflocke da draußen, sondern man hat plötzlich genug Leute, sodass man Knäuel bilden kann. Und das ist so wichtig, damit man solide bestehen kann. Die Leute, die das nicht haben, die sind anfällig für negative Kritik. Sie werden besonders viel falsch machen, weil sie wenige Leute drumherum haben, die ihnen zeigen können, was man besser machen kann. Wenn man dann vielleicht auch noch verschlossen ist im Sinne von, ich bin beratungsresistent, dann wird das, glaube ich, sehr, sehr schnell einsam. Und dann sind plötzlich alle anderen doof, weil irgendwann fehlt dann auch die Selbstreflexion. Und dann wird das sehr einsam.
Also würdest du auf jeden Fall allen, die jetzt irgendwie versuchen, da in dieser Branche Fuß zu fassen, grundsätzlich dazu raten, sich zu vernetzen, auf Buchmessen zu gehen?
Absolut. Ist das A und O. Das gilt nicht nur für die Buchbranche, das gilt für das gesamte Leben. Alleine kann man kämpfen. Es ist unfassbar anstrengend und es wird deutlich länger dauern, als wenn man sich ein Team sucht, mit dem man in die gleiche Richtung schippert. Der Ozean da draußen ist riesig, aber ich kann bestimmen, wie groß das Boot ist, mit dem ich mich darauf befinde. Und das ist absolut entscheidend. Ohne mein Netzwerk wäre ich bei weitem nicht dort, wo ich heute bin. Allein, wenn ich ein neues Buchprojekt habe, wie viele Leser, Blogger, aber auch Autoren da draußen sind, sich auf das Projekt freuen und einfach nur auf Teilen drücken. Ja, also das Minimum eigentlich, was das Netzwerk für einen tun kann, war ein wahnsinniger Multiplikator an Reichweite.
Ja.
Aber einen auch wieder runterholen, wenn man mal gerade wirklich einen blöden Post gemacht hat, die dann sagen, oh Andreas, hätte ich jetzt anders erwartet von dir, denk nochmal drüber nach. Habe ich auch schon gehabt. Und da war ich sehr dankbar für, dass die Leute dann nicht einfach blocken oder entfolgen, sondern dann auch so ehrlich sind und sagen, denk mal drüber nach, was du da gerade gepostet hast, und dann hilft das. Und das ist ein solides Netzwerk, ist das A und O. Und ohne das Netzwerk können sich auch keine Zufälle ergeben. Und da bin ich auch ehrlich, ein Stück weit Glück gehört immer mit dazu, ob das beruflich ist oder privat. Gerade beim Schreiben war ich immer zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle und bin die Stufen dann auch durch viel Mist immer wieder nach vorne und nach oben gefallen, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ohne das Netzwerk wäre das nicht möglich gewesen.
Glaube ich dir. Ich meine, ich bin auch auf dich ja auch erst aufmerksam geworden, als du damals mit Benjamin Spang zum Beispiel unterwegs warst, sehr viel. Das fand ich auch immer spannend, auch gerade, ich glaube, die ersten Male, wo ich da bei dir auf der Seite war, da wart ihr in Heidelberg, ewig her.
Das muss ja irre lange her sein.
Ja, das ist ewig her.
Daran habe ich noch nicht mal wirklich Erinnerung. Heidelberg sagt mir noch mal was. Ich glaube, das waren, wie nennen sich diese Treffen? Wie auch immer. Aber mit dem Benny ziehe ich heute immer noch rum. Und bei dem habe ich zum Beispiel sehr, sehr viel gelernt, was Social Media angeht. Aber auch, wenn man Dinge nicht macht. Er ist ja auch ein paar Mal heftig auf die Nase gefallen. Ja. Aber ich habe das Glück, ihn halt privat sehr gut zu kennen. Das ist schön, wenn man dann mit jemandem über so, so viele Jahre den gleichen Weg geht. Wer hat denn, ich glaube, wir haben letztes Jahr 10-Jähriges gehabt, dass wir uns kennen. Und das war sehr, sehr spannend, das auch zu sehen und zu realisieren, okay, wow, wir sind schon so lange in der gleichen Bubble unterwegs und wie sehr uns das geholfen hat, uns gegenseitig zu pushen, zu unterstützen, aber auch einfach mal nur Spaß zu haben. Der Benny hilft mir heute beim Standaufbau in Leipzig und in Frankfurt. Ja, das sind so Dinge, müsste er alles nicht tun. Aber er macht es gerne. Er hat seinen Spaß, ich habe meinen Spaß. Und das ist toll. Und das ist genau das, was nachher auch das Netzwerk mit auszeichnet. Dass man die Leute nicht hat, um sie für schwierige Situationen dann zu nutzen, sondern dass sie von alleine kommen und sagen, pass auf, hier ist meine helfende Hand. Nimm sie. Mhm. Und wenn nicht, ist das auch in Ordnung.
Ja, auf jeden Fall. Das nächste Mal muss ich auf jeden Fall mal gucken und dabei sein, weil ich wollte ihn auch mal treffen. Ich habe es auf der Leipziger Buchmesse, habe ich ihn irgendwie verpasst.
Ach, krass. Ja, unbedingt. Benny ist ja sowieso ein Unikum.
Ja, absolut. Also wenn ich überlege, ich war 2018 oder 2017 bin ich bei Instagram tatsächlich eingefangen und er war also einer der ersten, die mir auch wirklich richtig aufgefallen sind. Ja, das ist, ich meine, es ist halt Benny, ne? Den kann man schlecht übersehen.
Genau so ist es.
Und das war es schon echt cool, weil bei Heidelberg, das fand ich auch, war das erste Mal, dass ich so richtig mitgekriegt habe, auch bei euch, dass es da überhaupt so eine Gemeinschaft gibt. Ich wusste das vorher gar nicht. Also für uns war das, also gerade hier, wo wir wohnen sehr ländlich. Paderborn ist ja auch stockkatholisch, wenn du da aus der Reihe tanzt und schreiben ist ja nun mal aus der Reihe tanzen, dann ja, das ist sowieso, und dann auch noch schwarze Sachen anhast, dann fällst du hier sowieso auf wie ein bunter Hund.
Als hätten wir uns abgesprochen, wir rebellieren heute.
Das ist wirklich echt anstrengend manchmal halt auch. Ich kenne auch wirklich hier in der Gegend so fast gar keinen, der überhaupt schreibt. Und wenn ich die Leute dann mal getroffen hatte, weil Benny dann auch zu mir kam, ja, kannst du ja auch mal gucken, ob es da irgendwie Autorenstammtische oder sowas gibt, war ich tatsächlich, entweder hat das nicht gefunzt oder ich fand die Leute wirklich seltsam, muss ich echt stehen. Also ich habe die wirklich einmal getroffen, in Bielefeld war das auch. Bielefeld ist aber auch, sage ich mal, ein ganz anderes, eine ganz andere Gegend als hier. Also die liegen sehr nah beieinander, Bielefeld und Paderborn. Da ist nicht viel zwischen Außerhöfenhof, wo wir jetzt sitzen, ne? Oder wo ich jetzt sitze. Aber das sind zwei völlig verschiedene Menschenschlage. Und das hat einfach nicht, weißt du, hat einfach nicht gefunzt. Und das hatte ich jetzt auch auf der Leipziger Buchmesse bei einigen. Und dann, so wie bei dir, dass man tatsächlich dann sieht, boah, da gibt es Autoren, die treffen sich einfach mal so random in Heidelberg. Viele kennen sich untereinander am Anfang auch gar nicht. Jedenfalls hatte ich das damals so verstanden. Ich weiß jetzt nicht, korrigiere mich, ob das richtig liege.
Kann ich gar nicht mehr genau sagen, weil wenn, dann ist das schon so lange her. Dadurch, dass ich Benny halt mehrfach im Jahr sehe, weiß ich gar nicht mehr, wo wir schon überall gewesen sind.
Okay, weil ich meine, da war Zippy auch damals mit dabei. Und die war, glaube ich, neu da drin. Die hatte ich dadurch nämlich auch kennengelernt. Das fand ich ganz spannend, dass ihr dann einfach auch so Sachen gemacht habt, wie ihr seid dann, glaube ich, mal wandern gegangen oder sowas. Habt da auch Fotos gepostet von oder sowas. Hat dann auch gesehen. Das fand ich richtig cool, wo ich dachte so, yo, das kannte ich so einfach nicht. Ne?
Ja,
Deswegen fand ich das super spannend.
Ja, das ist das, die letzten Jahre, vor 2 Jahren bin ich damit reingerutscht in die Schreibwandertruppe, weil ich das auch wahnsinnig spannend fand, gemeinschaftlich was zu machen. Das ist toll, aber da sind die Messen halt auch gut, weil man dieser persönliche Kontakt abseits von Social Media, du siehst Mimik, Gestik, Verhalten, Rückmeldungen auf ein Gespräch, du merkst ganz genau, zu wem du einen Draht hast und zu wem nicht. Wer also für dich relevant sein könnte. Und dann fängt man an, den Leuten zu folgen, tauscht sich auf und schwuppdiwupp bist du im Netzwerk drin. Und dann folgt man dir zurück. Und deswegen sind diese Messen so unglaublich wichtig. Sei es zu gucken, selbst wenn man selbst sagt, ich möchte mal auf eine Messe gehen, sich umzuschauen, wie machen andere das? Wie verhalten die sich? Wie präsentieren die sich? Was machen sie toll? Was machen sie aus deiner Sicht weniger gut, sodass du selber daraus lernen kannst? Das ist so bereichernd. Ich bin auf so vielen Messen gewesen und trotzdem gehe ich jedes Mal hin, ich lerne jedes Mal neue Leute kennen. Ich gehe prinzipiell auf Messen, um Spaß zu haben, jetzt natürlich auch um Geld zu verdienen, aber die primäre Prämisse ist immer, ich gehe hin, um Spaß zu haben. Und dann geht der Rest meistens von alleine auf, genauso wie mit dem Business auch. Ich glaube da einfach fest drauf, dass das Karma das für einen richtet. Und so rutschen auch die richtigen Leute in mein Netzwerk. Und das ist mittlerweile so gigantisch groß, dass ich nicht mal mehr die Namen zustande kriege. Also mit Mühe und Not kriege ich die Gesichter noch hin und weiß, kann das so ein bisschen zuordnen. Aber das Netzwerk ist mittlerweile so groß, dass ich wirklich aus allem schöpfen kann, wenn ich das gerne möchte.
Also bist du jetzt auch Einstellung jetzt auch eher extrovertiert anstatt introvertiert?
Ich bin tatsächlich komplett introvertiert. Echt? Das würde man mir überhaupt nicht zuordnen. Das hat aber auch was mit dem Erfahrungsschatz zu tun und dem, was ich für mich mitnehmen konnte von Buchmessen. Meine allererste Frankfurter Buchmesse, wo ich was verkauft habe, war 2018. Da hatte ich ein Regal beim Gedankenreich Verlag und dann hatte ich meine allererste Signierstunde. Und ich stand dort hinter meinem Tresen und ich werde es nie vergessen, wie die Katrin Ihls in den Gang gegangen ist und dann den Marktschreier gemacht hat. Heute ist der Andreas Hagemann hier. Ihr müsst euch unbedingt seine Bücher anschauen. Geht rein, lasst es euch signieren. Und ich bin so klein geworden, weil das für mich so ungewohnt war, überhaupt erstmal auf dieser großen Buchmesse zu stehen. Bin dort an einem Stand. Und von Messe zu Messe habe ich mehr Selbstvertrauen bekommen, weil ich mehr Gespräche führen konnte. Ich habe mehr signiert. Ich habe Routinen entwickeln können und. Und dadurch weiß ich heute, wie ich mich auf Messen geben kann und muss und soll und weiß ganz genau, wie ich die Leute lesen kann, damit sie sich wohlfühlen und ich mich wohlfühle. Das ist quasi meine Wohlfühlzone. Wenn ich mich jetzt aber vor 30 Leuten irgendwo hinstellen müsste, um ein Referat zu halten, wirst du mich nicht wiedererkennen. Da bin ich so klein betut. Wenn ich das aber jeden Tag machen würde, wäre ich da auch irgendwann routiniert und dann würde ich mich freuen, ja komm, jetzt gib mir endlich mal das Mikro, ich möchte auf die Bühne. Das ist das, wo man dran wächst und was mir so viel Spaß macht, weil ich mich selber in einem positiven Sinne herausfordere. Und deswegen würde man mir nie zutrauen, dass ich eigentlich introvertiert bin. Aber auch, weil ich mich mit Menschen umgebe, bei denen ich mich wohlfühle, wo ich auftauen kann.
Ja, ist wichtig. Ja, das hätte ich dir zum Beispiel jetzt auch absolut nicht zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Krass, das hat mich jetzt wirklich überrascht.
Aber das zeigt, dass das viel halt auch Schein und Sein ist. Ne? Ich kann das an- und ausschalten, das habe ich auch gelernt. Das ist im Prinzip wie ein Schauspiel, dass ich viele Jahre lang den Extrovertierten gespielt habe, obwohl ich eigentlich überhaupt nicht kontaktfreudig bin. Ich merke das heute noch, wenn ich auf großen Messen bin, Leipzig, Frankfurt. Ich bin überhaupt keiner, der auf den Gang rausgehen kann, um Leute anzuquatschen. Mhm. Sind die Leute in meiner Wohlfühlzone, weil sie zum Stand hinkommen, habe ich kein Thema damit. Ne? Aber das andere würde ich nicht machen, weil ich mich selber dabei unwohl fühle und dann so den Eindruck habe, nee, du gehst den Leuten auf den Sack. Mach das nicht. Und es gibt andere, die nehmen sich den Stapel Flyer und sind die draußen auf dem Gang und zack, 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 zack. Ne? Würde ich zum Beispiel nicht machen, zumindest nicht vorläufig.
Das könnte ich auch nicht. Aber krass, das finde ich wirklich spannend. Also würdest du sagen auch, dass man viele Sachen auch einfach ausprobieren und machen muss und dann seinen eigenen Weg auf jeden Fall zu finden, auch um sich mental auch zu stärken und sich nicht gleich zum Scheitern zu verurteilen?
Ja. Es ist sowieso, man muss permanent aus seiner Komfortzone raus. In der Buchbubble sowieso. Zum einen muss man sich überwinden, das Buch überhaupt zu Ende zu schreiben. Manch einer hat nicht die familiäre Unterstützung und wird von dort negativ zugeballert, dass man überhaupt an der Stange bleibt, es zu beenden. Dann den Mut zu finden, zu sagen, ich möchte das publizieren. Ich möchte, dass die Leute da draußen das lesen, an sich aber auch manchmal der relativ toxischen Feedback-Bubble da draußen auszusetzen. Dafür muss man sich ein dickes Fell aneignen. Und auch da wächst man. Ne? Man wächst mit dem ersten Cover, man wächst mit den Dienstleistern, man wächst mit dem, was man da draußen an Erfahrungen macht. Das gehört einfach mit dazu. Und wenn man weiter vorangehen will, dann ist das ganze Leben immer wieder ein Verlassen der Komfortzone. Anders funktioniert das nicht, weil dann würden wir in unseren Kämmerlein hier bleiben. Und zwar für immer. Und dann kann ich zwar schön fleißig E-Books raushauen und vielleicht mal das eine oder andere Print, aber es sieht ja keiner, weil du bist ja de facto nicht da. Ne? Du bist nicht vor einer Social-Media-Kamera oder irgendwas dergleichen. Das wäre schade, weil ja jeder hat ja sein Potenzial. Mhm. Und es gehört dazu, das in sich selbst zu entdecken. Selber Facetten an sich kennenzulernen, von denen man überrascht ist, dass man plötzlich vielleicht doch auf einem Podium mit 30, vor 30 Leuten steht und sagt, wow, das hätte ich mir vor 10 Jahren, wo ich immer in der Ecke gestanden habe und in der Disco mich nicht mal getraut habe, irgendwo in den Scheinwerfer zu treten, dann ist das für einen ein wahnsinnig großer Schritt. Jemand anders, der extrovertiert ist, der sagt, ja, gehe ich halt dahin, mache ich halt, kümmert mich nicht. Aber jeder hat seine Challenges und sich selber Stück für Stück zu fordern, kann einem helfen, wahnsinnig viel Tolles über einen selbst zu erfahren. Mhm. Und das gehört mit auch zum Werdegang mit dazu am Ende des Tages.
Ja, auf jeden Fall. Also würdest du praktisch sagen, die Version von gestern von dir ist der einzige Vergleich, den du brauchst, um erfolgreich zu werden?
Es ist der einzige Vergleich, der überhaupt Sinn macht. Ne, weil am Ende geht es darum, was habe ich daraus gelernt, was habe ich besser gemacht als mein Vergangenheits-Ich. Ne? Und da hilft es ja auch nicht, zurückzublicken und dann zu sagen, oh Gott, war ich dämlich damals? Nee, diese Entscheidung war zu dem Zeitpunkt genau die richtige. Heute würde ich das anders machen. Heute würde ich auch anders schreiben. Einfach, weil man einen ganz anderen Erfahrungsschatz hat. Ich bin der Einzige, mit dem ich mich vergleichen kann und auch sollte. Alles andere macht überhaupt gar keinen Sinn.
Siehst du auch eine Entwicklung dann auch in deinen Büchern selbst? Also ich weiß jetzt, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Übersicht, wie viele Bücher du jetzt veröffentlicht hast. Brief mich da mal ganz kurz. Wie viele hast du jetzt veröffentlicht und gibt es tatsächlich Titel, die du heute ganz anders schreiben würdest?
Ich habe bisher 11 Bücher veröffentlicht. Das 12. ist in der Pipeline, das 13. fertig geschrieben. Mhm. Und meine Titel heute sind ganz anderer als das, was ich noch vor 10 Jahren geschrieben habe.
Womit hast du?
Meine Themen sind ernster, düsterer. Das, was ich an Humor reinbringe, ist nuancierter. Einfach auch, weil mich bestimmte Dinge heute ganz anders ansprechen und interessieren, als sie das vor 10 Jahren gemacht haben. Da habe ich einfach frei nach Schnauze rausgeschrieben. Ich bin ein sehr humorvoller Mensch, also war das prinzipiell sehr humorlastig. Mit dem Painmaker damals habe ich, glaube ich, das düsterste Buch geschrieben, was ich hätte formulieren können, einfach weil ich selber eine sehr dunkle Phase verarbeitet habe. Und so definiert das, was ich erlebe und was ich an Erfahrungen mache, immer das, was ich auch schreiben möchte. Ich möchte mich selber challengen, weil ich vielleicht sage, ich möchte mal ein Buch schreiben, das einen atmosphärisch so kickt, dass man einfach nur das Ding weglegt und sagt, boah, jetzt muss ich erstmal Luft holen. Das würde mich reizen. Dann gibt es andere Themen, wo man sagt, das ist jetzt das, was in einer Veröffentlichung ist, dass man am Ende sagt, boah, was bist du für ein Arsch, so eine Geschichte zu schreiben. Habe ich wahnsinnig Bock drauf, weil einfach die Leute, das höre ich auf Messen sehr, sehr gerne, ich kaufe einen Hagemann. Das heißt, das, was ich geschrieben habe, das steht für etwas. Und damit zu brechen, die Leute zu überraschen, das ist was, worauf ich richtig Bock habe. Mhm. Guck mal, der Hagemann, der ist so facettenreich, der kann von ich lache mir die Unterhose nass bis hin zu ich weiß gerade nicht mehr, wo mir der Kopf steht, das ist gerade so schwer zu verarbeiten. Das macht den Reiz aus. Und das sind die Dinge, die mich dann motivieren, da auch neu zu entdecken.
Das finde ich sehr spannend. Spricht auf jeden Fall dafür, dass du ein richtig guter Autor bist, auf jeden Fall, weil du ja nicht nur auf ein Genre dich festlegen lässt und dich immer wieder neu erfindest. Also ich kenne hauptsächlich auch Autoren, die bleiben dann in ihrem Wohlfühlgenre, sag ich jetzt mal, und die machen sozusagen nichts anderes. Und das finde ich dann schon immer sehr spannend, wenn man auch mal ganz andere Wege geht und sagt jetzt so wie du, ich möchte halt unglaublich facettenreich sein. Ist ja wie ein Schauspieler, wenn man den immer nur in einer Rolle sieht, irgendwann wird es langweilig.
Ja. Ich meine, das ist eine persönliche Sache. Wenn die Leute sich da wohlfühlen und permanent Ideen produzieren, wunderbar, sollen sie das machen. Ne? Ich habe einfach so viele Ideen und die sind so unterschiedlich voneinander, dass ich sogar gesagt habe, ich schreibe gar keine Serien mehr, sondern nur noch Einzelbände, um dem irgendwie noch hinterherzukommen. Und ich freue mich auf so viele Projekte. Ich habe jetzt 4 weitere Projekte schon geplant, bis 2028 jetzt rein, wo ich mich wahnsinnig drauf freue. Und jedes davon ist für mich ein Stück weit eine Challenge, sowohl inhaltlich als auch vom Umfang her, weil ich ein kompakter Schreiber bin. Das heißt, ich muss mich auch fachlich weiterentwickeln, um mehr zu liefern. Und das sind alles Dinge, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Mhm. Bin sehr gespannt, wie sie ankommen. Ich bin trotzdem jedes Mal nervös, gerade wenn man was komplett anderes publiziert. Mhm. Wie kommt das an? Wenn die Leute, die bisher nur Humorvolles von mir gelesen haben, dann jetzt plötzlich in den Painmaker reingehen und dann völlig baff sind, weil das so anders ist, aber positiv angetan sind, dann habe ich es in der Tat geschafft. Mhm. Auch weil du gerade sagtest, dass ich dann ein guter Autor bin. Die Selbstzweifel sind trotzdem da. Sehe ich das selber so? Ich denke, dass ich gut schreiben kann. Und dass andere besser sind, aber das muss mich nicht interessieren. Ne? Weil für mich ist nur wichtig, habe ich die Geschichte zu dem Zeitpunkt mit meinen Mitteln und meinem Wissen so gut erzählt, wie ich es kann. Und wenn ich das mit Ja beantworten kann, dann bin ich happy. Wenn andere das für gut empfinden oder sehr gut und das dementsprechend mit Sternen würdigen, dann freut mich das sehr. Und dann habe ich für mich die Bestätigung, dass das, was ich für mich neu gemacht habe mit so einem Projekt, dass ich das weiterführen kann.
Trägt das bei dir dann auch der Verlag mit oder ist das ein Self-Publishing-Projekt, was du jetzt machst? Oder macht der Verlag das generell mit, dass du ja auch dann so unterschiedliche Wege gehst?
Ich glaube, ich bin sehr glücklich, dass ich mit dem Drachenmond Verlag wirklich jemanden gefunden habe, der sehr offen für neue Ideen ist. Wir haben jetzt so was sehr, sehr Humorvolliges publiziert, was unglaublich gut ankommt. Das nächste wird das komplette Kontrastprogramm und das ist zum Beispiel so ein Buch, wo ich hoffe, dass die Leute mich für das Ende hassen. Und ich habe da wahnsinnig viel Freude dran. Aber eben, weil es so unterschiedlich ist und dass Leute, die vielleicht das eine gemocht haben, plötzlich sehen, oh wow, okay, wenn er das so gut liefern kann, was hat er denn dann noch im Portfolio? Und das ist für mich der Reiz. Aber natürlich, der Verlag muss das mitgehen. Und ich glaube, dass ihnen die Ideen gefallen. Was bei meinen Texten immer mitschwingt, sind tiefere Bedeutungen, wo man am Ende sagt, okay, wow, das habe ich jetzt nicht kommen sehen, aber ja, das ist das, was mich im Herz berührt. Und das ist mir bei meinen Geschichten wichtig. Egal wie düster das Thema ist, dass immer was dabei ist, wo man für sich eine Lektion mitnehmen kann, auch beim Painmaker, was blutiger Rachefeldzug ist, dass man am Ende einen Aha-Moment hat und dann sagt, ja, kann ich mich komplett mit identifizieren. Und ich glaube, davon leben die Ideen, die ich dann auch in einem kurzen Pitch begeisternd rüberbringen kann, dass man sagt, ja, das passt bei uns ins Sortiment, das haben wir so noch gar nicht gehabt. Und Astrid ist sowieso jemand, der gerne Ideen publiziert, die ihr besonders gut gefallen, die vielleicht gar nicht für den Mainstream sind, aber dann plötzlich Anklang finden, wo man sonst gezwungen wäre, ins Self-Publishing zu gehen, weil ein Verlag sagt, nee, ist mir das Risiko zu groß. Und da bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich solche Ideen, die aus dem Mainstream dann rausstechen, so einen Anklang finden.
Ja, ist ja heute auch nicht mehr so selbstverständlich, dass das Verlag überhaupt mitmachen.
Überhaupt gar nicht, nein. Normalerweise kriegt man so die, also per se sind ja sowieso die kleinen Verlage viel, viel mutiger als die großen Publikumsverlage. Die Publikumsverlage sind, und das meine ich gar nicht negativ, sie sind halt einfach gewinnorientierte Unternehmen. Sie wollen Geld verdienen. Und sie nehmen dich dann gerne mit Kusshand, wenn du was für den Mainstream schreibst, das sich super leicht verkaufen lässt, das nach Möglichkeit relativ wenig Arbeit braucht, um es zu publizieren. Wenn das alles gegeben ist, dann bist du dort super richtig. Wenn du allerdings Nische schreibst, sei es zum Beispiel queere Themen, dann bist du bei kleinen Verlagen deutlich besser aufgehoben, weil die bewusst auch Nischen bedienen, zu denen die Leser immer mehr tendieren, weil sie gelangweilt sind von dem, was in den normalen Buchhandlungen mittlerweile zu haben ist. Und es gibt eine ganz, ganz große Unterstützung bei den Lesenden, sowohl für Self-Publisher als auch für Kleinverlage, eben weil sie dort Geschichten finden, die gerne mal einen Wow-Faktor dalassen. Und dann kann es jemand schaffen, der vielleicht völlig unterm Radar in der Buchbubble schwebt, dann plötzlich mit einem Buch so durchschlägt, wo man dann sagt, geil, genau das wünsche ich mir. Weil das ist das, was die Buchbranche braucht. Wir brauchen keinen neuen glitzernden Vampirroman, weil es den schon 40.000 Mal gab. Ja. Es sei denn, du hast dabei eine Idee, dass diese glitzernden Vampire so anders sind, dass es einfach Spaß macht und du damit einen Mehrwert schaffst, dass die Leute sagen, das hat sich so gelohnt, dieses Buch zu lesen und von ganz alleine zu Influencern werden, um das zu publizieren.
Was sagst du denn dann zu diesem ganzen Kleinverlagssterben, was momentan so ist? Also ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber ich bin ja auch in einem Kleinverlag drin, als Lektorin, aber auch als Autorin. Und wir wurden in den letzten Wochen irgendwie bisher bombardiert mit irgendwelchen Verlagsschließungen und dubiosen Nachrichten, dass die gescheitert sind, die sind pleite, die können nicht mehr. Was sagst du dazu?
Ich habe eine Sache besonders mitbekommen. Es gibt natürlich da draußen auch immer wieder schwarze Schafe. Der eine ist wahrscheinlich aus sehr, sehr gutem Grund weg, weil er viele Versprechungen dort nach draußen gehauen hat, die nie und nimmer einzuhalten waren. Dann gibt es aber die vielen kleinen Verlage, die mit Herzblut dabei sind und das alle nebenberuflich machen, die also davon überhaupt nicht leben können. Wenn die verschwinden, ist das extremst bitter für die Buchwelt, weil einfach an Vielschichtigkeit, Vielseitigkeit für die Leser verloren geht. Und das ist dann unwiderruflich, weil heute neu zu starten als Verlag ist unfassbar teuer. Das heißt, das finanzielle Puffer, das man dafür braucht, das hat man nicht mal eben. Das ist auch, dann musst du ja auch diejenigen finden, die sich lohnen zu verlegen und dann wiederum neue Projekte mitzufinanzieren. Und da kann ich nachvollziehen, dass dann man dann sagt, nee, du, mach das Ganze zu, weil meine Gesundheit hat drunter gelitten. Es ist unglaublich stressig. Die Buchbranche ist sehr, sehr anstrengend, vor allen Dingen sehr missgünstig. Und deswegen finde ich das sehr, sehr schade. Und ich freue mich über jeden, der sich da draußen behaupten kann, der hilft, Abwechslung in die Buchwelt mit reinzubringen und mit neuen Konzepten auch neue Leser findet.
Findest du, dass diese Missgunst in den letzten Jahren gestiegen ist und dass das auch sehr viele dann natürlich auch mental mitnimmt und es dann auch gar nicht probieren?
Ja, ich glaube, Missgunst ist in der Buchbranche, man muss mal ein bisschen vorsichtig sein, was man sagt, aber ich glaube, dass gerade von den großen Publikumsverlagen sehr, sehr viel nach unten getreten wird und auch viel in die Wege geleitet wird, dass die Kleinen gar nicht bestehen können. Weil sie gesehen haben, dass eben der Mut und die Finanzierungsbereitschaft bei den Kleinen so viel größer ist, dass sie plötzlich anfangen, erfolgreich zu werden. Und schau mal an, du kriegst bei den kleinen Verlagen eine Farbschnittgarantie. Bei den großen kriegst du eine erste Auflage. Bist du zu langsam, holst du später den zweiten Band, hast du den mit Farbschnitt, kannst aber den ersten nicht mehr mit Farbschnitt machen. So ganz grundlegende Dinge. Aber auch was die Themen angeht, Ausschmückung an Bücher, wenn man sich mal beim Drachenmond Verlag die Bücher anschaut, mit wie viel Liebe die gestaltet sind, und man dann in den Buchhandlungen umhergeht, dann ist das erstaunlich, wie präsent plötzlich Kleinverlage sind und wie langweilig die Großen sind, weil sie einfach auf Masse gehen. Dann wird der UV-Lag halt nicht gemacht, weil verkauft sich doch immer die 50 Cent pro Buch lieber mit, um unsere Marge zu erhöhen. Deswegen verdient aber der Schreibende nicht unbedingt zwangsweise mehr, weil das landet ja dann beim Verlag. Ne? Und. Und das ist das, Missgunst ist da schwierig. Ich habe viel mitbekommen, wo ich nicht weiß, ist das Hörensagen? Wie valide sind solche Aussagen? Aber es wandelt sich gerade sehr, sehr viel. Und die Kleinen sind arg am Kämpfen, aber es scheint sich zu lohnen. Und dann gibt es neben der Verlagswelt die Autorenwelt, wo es tatsächlich welche gibt, die ganze Gruppen um sich scharen, um sie auf andere Autoren und Autorinnen zu hetzen. Das finde ich ist so erbärmlich, weil ich nicht besser werde, wenn jemand anders schlechter ist. Das ist was, das funktioniert einfach nicht. Wir stehen prinzipiell nicht in Konkurrenz. Punkt. Wir alle publizieren unsere Leidenschaften, unsere Geschichten. Und anstatt jemand anderes schlecht zu machen, damit ich selber im Rang nach oben rutsche, ist es viel sinnvoller, daraus zu lernen, was machen die anderen besser. Weil das ist doch das, was dir menschlich weiterhilft. Wenn du tatsächlich, und verzeih mir meine Ausdrucksweise, einfach menschlich so ein Arsch bist und dich nur dadurch besser fühlst, indem du andere weiter runter machst, dann ist das extremst traurig. Und das ist was, das hört man leider immer öfter. Und das Traurige ist, dass die Leserschaft sich auch noch darauf einlässt. Plötzlich so Fan von etwas sind, dass sie nur noch das machen. Wie kann man es wagen, auch nur irgendwie was an negativer Kritik dort gegen jemand anderes zu äußern, dann plötzlich anfangen, massenhaft deine Bücher negativ zu bewerten? Das ist so traurig und so sinnbefreit, dass einfach niemandem damit geholfen ist.
Und das hat zugenommen, meinst du?
Das hat extremst zugenommen. Ich habe das Glück, dass ich mich wieder in einer Bubble befinde und auch meinen Algorithmus so trigger, dass so eine Scheiße in Anführungszeichen komplett an mir vorbeigeht, aber es manchmal einfach die Wellen so hoch sind, dass sie auch über meine Mauern drüber schwappen und ich das eine oder andere mitbekomme. Und das ist das, wo viele einfach auch ein Netzwerk unterschätzen. Wer sehr gut vernetzt ist, der bekommt sowas mit. Der bekommt mit, wenn Dienstleister scheiße sind. Der bekommt mit, wenn Blogger scheiße sind, Leser scheiße sind, Kolleginnen plötzlich hinter dem Rücken reden und. Und das wird wirklich, wirklich unterschätzt. Und Lauffeuer verbreiten sich unglaublich schnell. Und ist dein Ruf in der Buchbranche erstmal angeknackst, dann kann es dir das Genick brechen. Und deswegen sollte man prinzipiell aufpassen, was man sagt. Und ob es sinnvoll ist, sich über bestimmte Themen zu äußern.
Ja, ich glaube, wir denken da schon direkt an das gleiche Thema. Also ich denke da an das Thema zum Beispiel KI. Das ist ja eine Hexenjagd ohne Ende.
Ja, das ist ein ganz, 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 ja, zweischneidig ist es gar nicht mehr, weil da so vielschichtig ist, wo es schwierig ist, sich wirklich zu platzieren und sowas. Und ich glaube, dass zu dem Thema sehr, sehr viele einfach die Klappe halten, weil sie der Ansicht sind, ihr werdet es sowieso nicht aufhalten können. Ihr könnt euch jetzt so sehr wehren, wie ihr wollt, weil das Kind ist doch schon im Brunnen. die Texte sind doch schon alle eingespielt, die Cover sind alle ausgelesen. Dann gibt es die einen, die sehr, sehr groß sind und KI Werbeposter damit machen und es juckt überhaupt keinen. Und dann kommst du als kleiner Autor um die Ecke und machst das, weil dir einfach das Geld fehlt und du wirst sofort angeschossen. Mhm. Also obwohl beide das Gleiche machen, wird so unterschiedlich gewertet, dass du es nur falsch machen kannst. Mhm. Nutzt du es, ist es falsch. Nutzt du es nicht, ist es falsch, weil du hinten runterfällst. Und dabei ist ja auch KI nicht gleich KI. Darf man ja auch nicht vergessen.
Definitiv.
Ich möchte mich da auch nicht falsch verstanden fühlen. Ich nutze keine KI für meine Geschichten. Ja, aber KI ist für die Prozesse dahinter, um mir das Leben administrativ als Autor zu erleichtern, eine wundervolle Sache. Soll sie mir bei meiner Steuererklärung helfen? Bei Prozessen weiß der Geier was nicht alles. Wunderbar. Alles toll. Deswegen werde ich trotzdem nie meine Texte irgendwie schreiben lassen, mein Cover machen lassen, Lektorat, Korrektorat machen lassen. Allein schon, weil ich menschlich von den Personen, mit denen ich dort zusammenarbeite, unglaublich viel lernen kann. Mhm. Ne? Aber es gibt halt Aspekte, da ist KI sinnvoll und gibt Aspekte im kreativen Bereich, da ist es absolut schädlich. Ne? Mhm. Und deswegen ist es schwierig und deswegen verstehe ich auch viele, die sich dazu nicht positionieren. Aber auch man merkt, dass einfach viel zu wenig Wissen da draußen ist, dass Leute einfach, KI ist immer schlecht, zack, abhaken.
Definitiv.
Ja. Ne? Wenn es dir dann aber hilft, plötzlich Metastasen zu erkennen, dass du vielleicht gerade dabei bist, Krebs zu entwickeln, dann ist es plötzlich wieder gut. Ne? Hm. Und das ist das, wo die Leute nicht differenzieren. Ne, und zwischen generativer KI und jetzt komme ich selber gerade auf die Begriffe nicht, gar nicht unterschieden wird. Ne? Es ist alles ist KI, alles ist doof, machen wir nicht, wollen wir nicht, ist alles schlecht. Ne, und das ist ein sehr schwieriges Thema.
Ja, auf jeden Fall. Aber dieser Hate Speech, glaubst du, der hat mit KI jetzt zugenommen oder war das vorher auch schon bedenklich? Dass sich da einfach gesellschaftlich auch was verändert hat, dass diese Wertschätzung gegenüber Kunstschaffenden, also anderen Kunstschaffenden jetzt auch nicht mehr da ist. Weil letztendlich machen wir ja alle Kunst und möchten dafür ja alle irgendwo Anerkennung. Aber dieses gegenseitige Niedermachen, also ich finde, aus meiner Sicht her, hat das in den letzten Jahren extrem zugenommen und auch ist super unsachlich geworden. Kannst du das auch so bestätigen?
Ja, weil die Leute nur noch in Schwarz-Weiß denken. Sie haben die Graustufen, die es dazwischen gibt, werden irgendwie ausgeblendet. Was ich eher begrüßen würde, wäre ein sachlicher Disput. Mhm. Ich hatte das mit tatsächlich auch zu KI auf Threads mit einer Zeichnerin. Und wir haben uns wirklich sehr sachlich darüber ausgetauscht, über das Für und Wider. Und mittlerweile folgen wir uns. Und das ist das, was ich mir gerne für den Rest auch wünschen würde. Es geht nicht darum zu sagen, du machst das falsch, du machst das richtig. Das gibt's einfach nicht, weil nichts ist schwarz-weiß in diesem Leben. Ne? Sondern wirklich in den sachlichen Austausch zu gehen und da sind die Leute nicht mehr bereit. Ich glaube, dass Social Media da viel zu beigetragen hat, dass die Leute einfach mental auch gar nicht in der Lage dazu sind, Argumente zu verarbeiten. Ich meine, guck dir den ganzen AfD-Müll an, was da nachgeplappert wird, wo jeder vernünftige Menschenverstand einen schon sagt, das ist völliger Bullshit. Ne? Mhm. Aber leider auf diesem Niveau, und das hat Trump wahrscheinlich auch sehr, sehr gut vorgelebt, es muss ja alles nicht wahr sein. Hauptsache, ich habe recht. Hauptsache, ich bin lauter als die anderen. Hauptsache, ich generiere Reichweite. Das ist alles viel wichtiger plötzlich als der Kern der Sache. Mhm. Und da will keiner mehr hin. Und das finde ich sehr, sehr bitter.
Ja, also vor allen Dingen finde ich das sehr bitter, weil da auch wirklich Leute, die eigentlich nur ein Buch veröffentlichen wollten, nur ihre Geschichte in die Welt tragen wollten, dann mental auch dadurch so abstürzen. Also das finde ich jedenfalls dieses, was mich so unglaublich auch betroffen macht, wo ich mir denke, auch gerade Menschen, die auch mit zum Beispiel nur mit Neurodivergenzen zu kämpfen haben, die ja sowieso nochmal sehr viel anfälliger dafür sind, Also ich meine, ich gehöre ja auch dazu. Ich bin auch neurodivergent. Es ist halt ein Struggle an sich schon. Und wenn du dann wirklich dann Leute hast, die dir dann so vom Kopf hauen, nur weil du mal über eine Idee, die vielleicht gar nicht so richtig formuliert hast einfach, also ne, weil du halt nicht zwischen den Zeilen lesen kannst zum Beispiel oder einfach eine Sache falsch verstanden hast oder es einfach bei anderen Leuten ganz anders angekommen ist, als du es vielleicht meintest, da finde ich es echt extrem, wie dann diese Bubble auch drauf reagiert. Also gerade so, ich hatte mal einen Post jetzt letztens, da war ich wirklich mental fertig. Ich war wirklich fertig. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch selber kennst, aber man brauchte mit denen nicht zu diskutieren. Die waren dieser einen Meinung und die stand fest und du konntest denen auch nicht mit logischen Argumenten kommen. Das fand ich ganz, ganz schwierig.
Da bin ich ganz rigoros, ignoriere ich komplett. Mhm. Es gibt ja den Spruch, ne, mit Trollen diskutiert man nicht. Mhm. Wenn du ganz genau merkst, da ist überhaupt gar keine Bereitschaft, sich selbst zu reflektieren in der Art und Weise, wie man kommuniziert, weil das, was ich sage, ist prinzipiell Gesetz. Spar dir die Energie, block die Leute, weg damit, halt sie raus aus deiner Bubble. Das Falscheste, was man machen kann, ist wirklich drauf zu reagieren. Wir haben ja immer den Antrieb, uns zu rechtfertigen. Es ist mental das Gesündeste, nichts zu tun. Einfach wirklich, wenn du merkst, es schwappt irgendwo hoch, kann man selber gucken, okay, geht das alles irgendwie in die gleiche Richtung? Dann kann man, wir sind empathische Wesen, wir würden uns selbst reflektieren und sagen, okay, ich fürchte, man hat das falsch verstanden, weil ich vielleicht nicht die richtigen Worte gewählt habe. Mhm. Dann kann man das richtigstellen, löschen und neu posten. Ne? Das sind ja die Optionen, die man hat. Wenn man aber merkt, pass auf, der Stein, der purzelt jetzt hier aber gerade den Abhang runter, dann brauche ich nicht anfangen, den Abhang beiseite zu schaffen, sondern sehe zu, dass ich irgendwie den Fels wieder rauskriege. Sondern einfach, dann wird es gelöscht, Thema durch und es beruhigt sich wieder. Viele einfach unterschätzen es, wie viel wir davon mitnehmen, wie sehr uns das menschlich belastet. Es ist aber den anderen egal, weil sie sind ja anonym. Und man muss sich immer vor Augen halten, diese Leute zu 99% hätten nicht den Arsch in der Hose, sich vor dir hinzustellen und dir exakt den gleichen Satz ins Gesicht zu sagen. Und wenn man sich das verinnerlicht, dann lächelt man die Leute einfach an und es ärgert sie nichts mehr, als ihnen einfach Auslachsmiley rüberzuschicken. Weil sie ganz genau wissen, sie werden überhaupt nicht ernst genommen. Und das macht manchmal noch ein bisschen Spaß bis zu einem gewissen Grad und dann lasse ich mich auf sowas überhaupt gar nicht ein. Und das hilft mir auch, den Algorithmus sauber zu halten, weil ich solche Idioten gar nicht erst reingespült bekomme und mich weiter in dem Dunstkreis bewege, der eine sachliche Diskussion auch führen kann. Und wer das nicht kann, der fliegt halt raus. Ich meine, das ist, theoretisch sind sie in unserem Wohnzimmer. Ich lasse ja auch keine Idioten rein. Wer sich hier nicht benimmt, der kommt nach draußen vor die Tür. Ganz einfach. Ne? Ja. Und das, ich glaube, es wäre auch anders, wenn man sich wirklich im Social Media mit seinem Personalausweis identifizieren müsste. Mhm. Wenn das der Fall wäre, hätten wir viel mehr Ruhe im Social Media, weil die Leute eben nicht anonym sind, nicht tun und lassen können, was sie wollen, nicht 20 Accounts erstellen und mit Margot 1-2 Hopsasa irgendwo einen dusseligen Kommentar abzulassen, sondern dann hätten auch die Social Media Plattform könnten der Verantwortung, die sie eigentlich besitzen, auch stärker gerecht werden und stärker rausfiltern. Und wenn der Holger permanent alle 2 Tage auffällt, weil er irgendwo gemeldet wird, dann hat man auch eine Handhabe, gegen ihn vorzugehen. Und dass unsere Regierung gerade dummerweise auch noch die Budgets dafür, die Gesetzesgrundlage abgeschafft hat, dass Plattformen überhaupt tätig werden müssen, das ist natürlich extrem bitter und dem Ganzen überhaupt nicht zuträglich.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das ist ein super Ansatz auf jeden Fall, weil ich finde, gerade solche Sachen können einen mental richtig ruinieren, weil dann bist du ganz schnell auch in diesem Rad einfach drinne, ne? Und kommst du auch gar nicht mal so schnell wieder raus, wenn dir da in dem Moment auch keiner raushilft, sag ich.
Richtig, weil wir es ja nicht lernen. Und die Schwierigkeit ist, dass empathische Menschen verändern die Gesellschaft zu etwas Gutem. Mhm. Die große Problematik für diese Menschen ist, Sie sind permanent der Sandsack für alles, weil sie sich über alles und jeden Gedanken machen. Und damit werden empathische Menschen immer leiser. Was unsere Gesellschaft dahingehend verändert, dass sie immer rauer, immer aggressiver wird, weil man den Eindruck gewinnt, je aggressiver ich bin, desto eher werde ich gehört. Und genau das Gegenteil tritt dann ein. Würden alle empathischen Menschen aufhören, auf sich selbst aufzupassen, dann hätten wir zwar ein Gegengewicht dazu, aber wir würden irgendwann alle kaputt gehen. Mhm. Und das ist das, was es so schwierig macht. Ne? Weil wir sagen irgendwann, nee, es geht um uns. Und deswegen schalte ich das aus und alle anderen plötzlich, ne, besetzen den Raum und schon hast du nur noch einen Raum voller Idioten. Und das ist so gerade der Wandel, in dem Social Media sich befindet. Wir überlassen viel mehr Idioten das Feld. Und das ist falsch, keine Frage. Aber man weiß halt auch, das sind nicht diejenigen, die sich auf eine Buchmesse trauen, die dort einen Disput anfangen würden. Und dann nicht noch der Meinung, okay, dann lass sie in dem Raum, dann lass uns aber abschließen, Schallschutzwände drumherum bauen. Dann haben wir unsere Ruhe. Und ich suche mir dann diejenigen, die empathisch sind, mit denen gehe ich dann Eis essen oder wandern. Da habe ich mehr von.
Ja. Meinst du, dass diese Entwicklung, die sich da gerade anbahnt, die du da auch beschrieben hast, dass die auch in der Buchbranche schon angekommen ist oder dass die auch verändern kann?
Die ist definitiv in der Buchbranche angekommen. Das sind wir wieder beim Thema Missgunst. Mit welchem Recht kritisiere ich denn die Werke anderer? Punkt. Es gibt kein Recht, dass dir das erlaubt. Ja, weil die Leute noch nicht mal mehr zwischen Feedback und Kritik unterscheiden können. Sie sind selbst noch nicht mal in der Lage, einen geraden Satz zu formulieren, kritisieren dich aber für Grammatik und Sprache.
Ja,
es ist so absurd, was da teilweise abgeht. Dass es definitiv angekommen ist und auch Autoren und Schreibende generell immer leiser werden. Ja, und ich hatte gestern erst einen Beitrag gesehen von einer Autorin, die selber überlegt hat, ob sie dazu Stellung bezieht oder nicht. Und die hat die Leute, die da gegen sie vorgegangen sind, einfach mal an den Pranger gestellt. Und ich fand das so mutig und so gut, dass wir eigentlich mehr diesen Mut zeigen sollen. Es geht nicht darum, Fingerpointing zu betreiben, sondern die Missstände aufzuzeigen und zu sagen, Leute, das ist falsch. Damit zerstört ihr alles, was wir uns eigentlich aus der Bubble erhoffen. Wir lesen Bücher, um uns begeistern zu lassen. Wir haben sie nicht geschrieben, damit wir sie als Hardcover drucken und uns gegenseitig an die Köpfe schmeißen. Ja, das ist nicht Sinn und Zweck davon, Bücher zu publizieren, sondern Scheiße finden ist doch völlig in Ordnung. Ne? Aber dann Fass drauf aufzumachen und jemanden zu denunzieren oder bloßzustellen, das geht vor allen Dingen auch irgendwann, gerade was falsche Tatsachenbehauptungen geht, das sind Straftaten. Die Leute realisieren gar nicht, dass das nicht mehr dünnes Eis ist, auf dem sie sich bewegen, sondern dass es richtig, richtig, richtig teuer wird, wenn ich diesen Mumpitz auch wirklich ausformuliere und publiziere. Und leider passiert das immer öfter. Und die Leute glauben, dass sie im Social Media sicher sind. Und ich fände es wichtig, immer mehr Zeichen zu setzen und zu sagen, pass auf, hier ist eine rote Linie. Du überschreitest gerade die Grenze von Feedback. Was du gerade machst, es mich persönlich anzugreifen. Das ist persönlich daneben, das ist menschlich daneben und fachlich sowieso, weil wir noch nicht mal mehr in der gleichen Liga spielen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das den Leuten öfter aufzeigen und ganz klar sagen, pass auf, dein Tanzbereich, mein Tanzbereich. Wenn du dich zu sehr bei mir reinwagst, kommst du auf die stille Treppe und dann ist gut. Ne? Und dann werden wir uns nicht mehr wiedersehen. Und das versuche ich auch so zu handhaben, dass wenn Dinge da sind, zum Beispiel E-Book-Piraterie, ein Ding, wo Leute sagen, ja, gehört doch dazu. Nee, tut's nicht. Ist halt nicht. Nein, das Publizieren ist eine Straftat. Punkt. Ne? Und die Leute zu sensibilisieren für bestimmte Themen, damit man dann sukzessive auch einen Beitrag an der Gesellschaft mit leistet und dann sagt, okay, pass auf, ich halte euch einen Spiegel vor, was ihr dann darin seht, das überlasse ich euch. Ne? Aber schaut mal, könnt ihr nicht was besser machen, denn die Konsequenzen, die ihr damit anstoßt, die treffen am Ende auch euch, weil ihr dazu beigetragen habt.
Das war Das ist schwarze Kunst mit Andreas Hagemann, Autor, kreative Nudel und lebendiger Beweis dafür, dass es nie zu spät ist, auf den eigenen Körper zu hören. In der nächsten Folge setzen Andreas und ich unser Gespräch fort. Denn wir haben noch längst nicht alles gesagt.